ARD.
Es hat nicht gereicht. Deutschland scheidet bei der EM gegen Spanien aus durch ein spätes Tor in der Verlängerung.
Und immer wieder Olmo da über die linke Seite. Und Achtung! Der Ball ist drin! Das kann nicht wahr sein!
Auch für Toni Kroos war das natürlich eine große Enttäuschung, denn mit dieser Niederlage ist ja gestern seine Karriere zu Ende gegangen.
Dieser Traum, den wir alle hatten, der ist jetzt einfach ein Stück weit geplatzt.
Und das war auch dem Bundestrainer anzumerken. Julian Nagelsmann, so emotional wie noch nie.
Ich kämpfe auch was mit den Tränen. Ja, wenn die Spieler so erzählen über die letzten 6 Wochen, ist schon emotional, weil es natürlich eine Zeit jetzt vorbei ist, die besonders war, wo die Jungs auch echt viel reingeschmissen haben.
Ja, und das alles und wie es jetzt weitergeht für die deutsche Nationalmannschaft, besprechen wir im Sportschau EM Update. Es ist der Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft aus der Europameisterschaft. Es fühlt sich ein bisschen an wie ein Kater und man hat aber gar nicht gefeiert am Vorabend. Wir wollen über alles nochmal ein bisschen reden. Jens Walbrot ist da.
Hi.
Grüße dich. Mein Name ist Tobi Schäfer. Wie tief sitzt die Enttäuschung immer noch?
Boah, schon noch ein bisschen, ey. Also es war schon echter Showstopper, ne? Also ja, ich habe tatsächlich, wir werden ja jetzt auch ein bisschen darüber reden, was man aus diesem Turnier mitnehmen kann. So langsam das Gefühl, dass das vielleicht an vielen Stellen auch echt gut war, was da passiert ist, aber gerade gestern Abend, ey, boah.
Aber es war ja im Prinzip ein bisschen wie erwartet, ein 50-50-Spiel, Deutschland mindestens ebenbürtig, hinten raus natürlich sogar besser, aber wieder kein Sieg gegen diesen Angstgegner Spanien.
Ja.
Es gelingt einfach nicht.
Ja, Italien 2.0 so vom Gefühl, ne?
Und ausgerechnet Spanien, das wird sich wahrscheinlich auch Toni Kroos gedacht haben. Gegen seine Wahlheimat war das ja das letzte Spiel seiner Karriere.
Dieser Traum, den wir alle hatten, der ist jetzt einfach ein Stück weit geplatzt, auch wenn wir wahrscheinlich in den nächsten Tagen schon realisieren, dass wir, denke ich, ein gutes Turnier gespielt haben. Aber wenn man so nah dran ist, auch heute eine Runde weiterzukommen, dann ist das in erster Linie, was halt extrem bitter ist.
Das sagt Toni Kroos. Gehen wir mal ein bisschen rein, Jens. Kroos startete ja in der Anfangself mit Emre Can an seiner Seite. Can zum ersten Mal Startelf unter Julian Nagelsmann. Mhm. Gibt es da für dich jetzt so im Nachhinein was das deutsche Team gestern hätte anders machen können? Hat Julian Nagelsmann in der Aufstellung vielleicht ein bisschen zu sehr feinjustiert, was er später ja auch korrigiert hat?
Also ich persönlich habe jetzt aus dem Rückblick den Eindruck, dass er sich ein bisschen verpokert hat mit dieser Emre Can-Nominierung für die Startelf. Hat er dann in der Halbzeitpause auch korrigiert. Aber gerade in der ersten Halbzeit ist Deutschland ja erschreckend schwach, was die Offensive angeht. Also ich kann mich an diesen einen Kopfball von Kai Havertz erinnern und ansonsten war da gar nichts. Und vor allem dieses, du musst mit dem Tempo von Sané und auch von Musiala hinter die Kette der Spanier kommen, das hat ja überhaupt gar nicht funktioniert.
Mhm.
Und ich persönlich habe auch den Eindruck, dass es so ein bisschen systemisch ist, weil Emre Can hat diesen Auftrag, ey, du bist jetzt hier der Bewacher von Fabian Ruiz, hat der schon sehr ernst genommen, ist irgendwie die ganze Zeit hinter dem hergerannt und das hat halt dazu geführt, dass er in der Defensive nicht aushelfen konnte und beide, sowohl Sané als auch Musiala, waren an vielen Stellen defensiv gebunden und konnten offensiv überhaupt gar keine Wucht entwickeln.
Mhm.
Also na klar, die hatten vielleicht auch beide jetzt, ja, Musiala hat in der zweiten Halbzeit ja dann schon noch Impact gehabt, aber Sané hatte jetzt keinen besonders guten Tag wahrscheinlich, aber er musste halt echt schon sehr, sehr viel Defensivarbeit verrichten in der ersten Halbzeit. Oder hast du das anders wahrgenommen?
Es war halt ein sehr ruppiges Spiel, ne? Das hat mich ein bisschen überrascht.
Dafür kannst du Can aber ja eigentlich auch gebrauchen.
Ne? Unfassbar viele gelbe Karten. Mhm. Ich weiß nicht, ob das jetzt, oder wem das jetzt in die Karten gespielt hat.
Am Ende, ach, keine Ahnung, ey, finde ich total schwer zu bewerten. Dass es so ein enges Spiel ist, damit war ja schon auch ein bisschen zu rechnen. Dass es so hart geführt wird, hat mich persönlich schon auch ein bisschen überrascht. Aber am Ende ist Spanien halt schon auch eine Mannschaft, die damit umgehen kann. Ne? Also wenn ich mal überlege an Carvajals Gelb-Rote in der Verlängerung, das ist ja auch schon an der Grenze
Tätlichkeit.
Zur Tätigkeit.
Naja, es war halt dann mehr oder weniger ein taktisches Foul.
Ja,
er
aber
war eh
halt
gesperrt.
Ja, natürlich. Aber also ich meine, dass sie haben halt gezeigt, dass sie dieses Game auch spielen können. Ne? Und das ist.
Also man kann natürlich aber auch sagen, das Ausscheiden war jetzt eigentlich irgendwie ganz viel Pech, wenn wir nämlich an das Handspiel von Cucurella denken.
Mhm.
Ne? Das ist der ganz große Aufreger des Abends gewesen. Hättest du es gepfiffen? Hättest du Elfmeter gepfiffen?
Ja. Für mich ist das ein Handspiel.
Das war auf jeden Fall die meistdiskutierte Szene. Unsere Schiedsrichter-Expertin Bibiana Steinhaus-Webb, die erklärt mal, warum die Entscheidung aber doch so knifflig war für den Schiedsrichter auf dem Platz.
Der Schiedsrichter muss hier in kürzester Zeit eine unglaublich schwierige Entscheidung treffen. Der Schuss
kommt aus kürzester Entfernung auf den Verteidiger zu, kommt mit unheimlich hoher Geschwindigkeit, ist sehr, sehr scharf geschossen. Das Kriterium der möglichen Vergrößerung der Körperfläche, das ist hier sicherlich am schwierigsten zu bewerten, denn wie weit ist der Arm tatsächlich vom Oberkörper entfernt und ist das natürlich oder ist das schon unnatürlich? Wahnsinnig schwierig. Millimeter sind dazwischen. Der Videoassistent wird hier nicht einschreiten, weil es sich nicht um eine glasklare Fehlentscheidung handelt und das sicherlich auch egal, wie der Schiedsrichter hier in diesem Fall entschieden hätte.
Ja, die Szene hat oder war exemplarisch dafür, dass wir einfach ein ganz großes Dilemma haben beim Thema Handspiel und wir das irgendwie nicht lösen können.
Tja.
Ich bin mir übrigens sicher, die gleiche Szene, der gleiche Bewegungsablauf des Spaniers, der gleiche Schuss von Musiala, 10 Meter weiter Richtung Torlinie, also quasi auf der Torlinie, und es hätte sicher Elfmeter gegeben, weil das wäre ja ein sicher verhindertes Tor gewesen.
Ja.
Und so wäre der Schuss auch übrigens, glaube ich, aufs Tor gekommen von Musiala.
Ich kann ehrlicherweise auch dieses Argument, ja, der VAR greift nicht ein, weil es keine klare Fehlentscheidung ist, nur bedingt nachvollziehen, weil meiner Meinung nach ist es eine ähnliche Kategorie wie das Handspiel im Dänemark-Spiel, das dann durch den VAR ja quasi erst zu einem elfmeterwürdigen Handspiel wird, weil es in der ersten Bewertung nicht gesehen wurde. Naja, es ist ja nicht mehr zu ändern.
Genau, es ist müßig, darüber zu diskutieren. Es ist jetzt wichtig, nach vorne zu gucken im Prinzip. Und vielleicht hilft dir auch das, was da gestern in der deutschen Kabine passiert ist nach dem Spiel. Julian Nagelsmann hat nämlich erzählt, was Toni Kroos da gesagt hat.
Toni Kroos, der hat sich wiederum dafür bedankt und hat der Mannschaft auch attestiert, dass der Glaube viel, viel größer ist als in den letzten Jahren, dass er das spürt und dass wir das übernehmen sollen, auch in die nächsten Monate und Jahre. Dass es nicht immer entscheidend ist, dass du brillierst, sondern dass du an dich glaubst und auch den Mut hast, an dich zu glauben, auch wenn noch so viele Menschen vielleicht das Gegenteil behaupten.
Wie siehst du die Zukunft der Nationalmannschaft?
Im ersten Moment habe ich auch gedacht, okay, das ist jetzt schon wieder so ein Umbruch-Ding irgendwie, weil natürlich Toni Kroos aufhört und dann, weißt du nicht, macht Müller weiter, macht Gündogan weiter, macht Neuer weiter. Aber eigentlich war der Umbruch ja irgendwie schon im Herbst, so gefühlt, oder?
Müller hat übrigens gesagt, es ist sehr wahrscheinlich, dass das sein letztes Länderspiel war. Mhm. Gündogan überlegt noch. Neuer braucht ein bisschen Zeit, um zu überlegen. Aber klar, ein bisschen was wird passieren. Kroos ist auf jeden Fall nicht mehr dabei. Da entsteht dann schon erstmal eine Lücke, die du auffüllen musst.
Ja, aber das ist so, habe ich gestern Abend gedacht, so ein bisschen schon eine Parallele zu 2006, wie sich es nach dem Italien-Spiel anfühlte. Ne? Also irgendwie war das ja auch da so ein zusammengewürfelter Haufen mit, keine Ahnung, Odonkor noch irgendwie aus dem Hut gezaubert und so. Und so war die Kaderzusammenstellung jetzt ja auch.
Mhm.
Und mein Eindruck ist schon, dass es eine Achse gibt. Natürlich fehlt die Zentrale mit Kroos, das ist klar, da muss man sich was einfallen lassen, aber ansonsten hast du ja viele Spieler, allen voran dann Musiala und auch Florian Wirtz, die werden auf jeden Fall noch einige Jahre haben und die werden tendenziell ja eher noch besser werden.
Mhm.
Und so fürs Zentrum hast du dann da Angelo Stiller, Pascal Groß wird ja erstmal weitermachen, auch wenn er natürlich nicht mehr 1000 Turniere spielt,
mhm.
aber du hast in der Bundesliga auch für viele Positionen Spieler, die in den vergangenen Jahren so jetzt erstmal nicht absehbar waren, so wo du irgendwie ein Entwicklungspotenzial siehst.
Ja,
oder?
Bei aller Enttäuschung, der Bundestrainer hat sie natürlich auch, aber in dieser Enttäuschung versteckt Julian Nagelsmann auch schon wieder das nächste Ziel.
Ja, traurigste ist, dass natürlich ein Heim-EM wahrscheinlich in meiner Karriere auch nicht mehr kommt. Das tut weh und auch, dass man zwei Jahre warten muss, bis man Weltmeister wird. Tut auch weh. Dir gefällt euch die Aussage, gell? Da werden die Augen alle groß, Wahnsinn. Was soll ich jetzt sagen, dass man in der Vorrunde ausscheidet? Natürlich wollen wir Weltmeister werden, ist doch klar. Das will jede Mannschaft, die in der Quali teilnimmt, 25 übrigens.
Ja, und ich glaube, die Fans hat die Mannschaft jetzt auf jeden Fall hinter sich und das ist ja vielleicht auch der viel wichtigere Erfolg von dieser Heimeuropameisterschaft, dass dieses Auseinanderleben zwischen Nationalmannschaft und Fans aus den letzten Jahren jetzt quasi ausradiert wurde. Die Mannschaft ist wieder nahbar geworden. Sie macht Spaß, sie euphorisiert, man leidet gerne mit ihr, man freut sich mit ihr und sie weckt den Glauben, dass sie tatsächlich was Großes erreichen kann und das nächste Mal dann eben bei der Weltmeisterschaft.
Ja, noch so eine Parallele zu 2006 vom Gefühl her irgendwie. Ne? Davor war auch so, die wolltest du dir nicht angucken, das Gerumpel.
Mhm.
Und jetzt hast du irgendwie, oder dann auch nach 2006 hattest du das Gefühl, okay, also aus dem Rückblick ist es ja irgendwie auch so eine Steigerung gewesen bis 2014, und das alles hat ja damals seinen Ursprung genommen, und irgendwie für mich fühlt sich das jetzt gerade sehr, sehr ähnlich an, ne? Also du hast ja dann auch noch Pavlovic zum Beispiel, der nicht mitgefahren ist, du hast, keine Ahnung, Brajan Gruder als ultra großes Talent, und dann hast du ja noch die Weltmeister, die U17-Weltmeister von aus dem vergangenen Jahr. Das ist jetzt natürlich nichts für die kommende WM, aber zumindest ist die Perspektive, finde ich, jetzt erstmal nicht so schlecht.
Wie haben die Fans in Stuttgart auf den Abend, auf das Ausscheiden reagiert? Da war auch das Motto Kopf hoch.
Also man kann nicht stolzer sein, das ist eine echt tolle Mannschaft, aber ehrlicherweise dachte ich, das ist schon vor der EM gereift und das wird was. Das wird was für die WM.
Ich fand schon toll, dass es wieder so eine Euphorie ins Land gebracht hat, und ich hoffe, das trägt noch ein bisschen weiter und dass es auch die Spieler mitnehmen. Einmal weitermachen und dann positiv bleiben und beim nächsten Mal, ich habe die Fahne mitgenommen fürs nächste Mal.
Also wir sind zufrieden als Fans. Stimmung war super und ich denke, für nächstes Turnier haben wir gute Basis auf jeden Fall.
Ganz viel Optimismus, und ich sehe dir an, Jens, du kannst auch bald schon wieder umschalten in den Optimismus.
Du auch?
Ich rede mir das aktuelle Ergebnis einfach ein bisschen schön. Wir haben ja gesagt, das war ein vorgezogenes Endspiel gegen Spanien. Insofern ist Deutschland ja Vize-Europameister.
Hat sich aber auch so während des Spiels auch so angefühlt wie ein Finale, ne? Oder?
Es hat sich wirklich wie ein Finalspiel angefühlt. Und mal gucken, wer jetzt Spanien schlagen kann. Ob es jemanden gibt, der Spanien schlagen kann. Und da kommen wir doch mal zu der Mannschaft, die es als nächstes probieren wird. Das sind nämlich die Franzosen, die im zweiten Viertelfinalspiel gestern in Hamburg Portugal besiegt haben. Und zwar im Elfmeterschießen. Theo Hernandez mit dem entscheidenden Elfmeter.
C'est parti! C'est sifflé! L'élan de Théo Hernandez, c'est parti! C'est dedans! Et voilà, les deux en demi-finale!
Ça y est!
Qualifié pour les demi-finales!
Voilà!
Colorado au tir au but!
Das war der entscheidende Elfmeter von Théo Hernandez, und Frankreich wurstelt sich ins Halbfinale.
Unfassbar, ne?
Ja.
Also das Überzeugendste an diesem Abend, finde ich, waren die ganzen Elfmeter. Die waren so cool.
Das können sie bei diesem Turnier. Elfmeter schießen.
Eiskalt.
Ja, aber bloß kein eigenes Tor aus dem Spiel herausschießen. Ja.
Und Portugal muss sich langsam mal von Cristiano Ronaldo emanzipieren, ne?
War ja auch sein letztes Turnier, also seine letzte EM sozusagen.
Fall,
ja. Ja, Michael Augustin, unser Reporter, hat das Spiel gesehen, Portugal-Frankreich, und der beantwortet auch mal die Frage, wurstelt sich Frankreich da etwa irgendwie zum Europameistertitel?
Ich glaube mittlerweile tatsächlich, dass Didier Deschamps mit dieser defensiven, destruktiven Spielweise durchkommt. Er hatte ja mit Kamavinga noch einen zusätzlichen defensiv denkenden Spieler vor die Viererabwehrkette geschoben. Also die vier da hinten defensiv, dann nochmal drei Defensive davor. Und es ist so schade, weil jeder weiß, was Frankreich mit Mbappé und Dembélé und Kolo Muani offensiv alles leisten könnte. Aber sie zeigen es einfach nicht, weil sie es nicht müssen. Ich bin mir sicher, die Spanier werden auch ihre Probleme kriegen. Und es könnte tatsächlich sein, dass Frankreich mit dieser Art von Fußball durchkommt. Und das wäre ein wirklich schlechtes Signal für den europäischen Fußball.
Michael Augustin über den französischen Sieg gegen Portugal. Das heißt, das Halbfinale am kommenden Dienstag in München heißt dann Frankreich gegen Spanien. Und dann brauchen wir noch ein zweites Halbfinale. Das wird dann heute ermittelt in den beiden Viertelfinalspielen, die eben noch ausstehen. Da reden wir auch noch kurz drüber. 18 Uhr in Düsseldorf, das erste, England gegen die Schweiz. Mhm. Es ist, Jens, das 100. Spiel für Englands Trainer Southgate, der sehr in der Kritik ist, in seiner Heimat. Aber, das muss man jetzt auch mal sagen, die letzten vier Turniere war England immer im Viertelfinale unter seiner Ägide. Das gab es da auch noch nie bei denen.
Ja,
also okay, ich meine, es ist jetzt natürlich,
glaube ich, dass es das nicht gab.
Trotzdem ist er natürlich aktuell eher sowas wie ein Insolvenzverwalter sozusagen, der aufgefordert wird, tu was, hol was aus dieser Mannschaft raus.
Also das ist es ja, ne? Seit er Trainer ist, haben die eigentlich immer das beste Team. So, vom Gefühl her, oder?
Und deswegen spekuliert man jetzt, ob er nicht wirklich auch mal was riskiert. Vielleicht in der Aufstellung, vielleicht spielt er sogar zum ersten Mal seit 2 oder 3 Jahren mit Dreierkette, was ja ungewöhnlich wäre.
Kann ich mir nur dann vorstellen, wenn Luke Shaw wieder fit ist und damit ein echter Linksverteidiger auf der Schiene, also außen, spielen kann. Mhm. Wenn er das mit Phil Foden macht oder so, das wäre fürs englische Spiel, glaube ich, richtig gut, weil Bellingham hat sich immer so nach links kippen lassen, um irgendwie die Nähe zu Phil Foden herzustellen. Aber das wird ihm zu riskant sein. Gerade gegen die Schweizer mit ihrem Tempo in der Spitze, und dann spielen die da auf dieser Seite gegen Doi, der ja gegen Deutschland auch das Tor gemacht hat, ultraschneller Spieler, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Wie gesagt, es sei denn, es dient eher der Verstärkung der Defensive. Dann macht Southgate das vielleicht.
Mark Gray fehlt auf jeden Fall gesperrt. Er ist ja zweikampfstärkster Engländer. Und die Hoffnungen, die ruhen natürlich wieder auf Jude Bellingham, der ja mit einer Geldstrafe davon gekommen ist für seine obszöne Geste. Er und Kane, die einzigen Torschützen bei den Engländern. Ja, wenn man solche Spiele hat, dann kann man sich auch zum Teil auf sie verlassen. Aber vielleicht geht das auch irgendwann schief.
Ja, also vielleicht mogeln die sich ja dann am Ende auch wieder durch und stehen dann auch wieder im Halbfinale. Aber also das ist einfach wirklich enttäuschend, was die aus dem Potenzial machen.
Aber vielleicht machen es auch die Schweizer, die total unberechenbar sind bei diesem Turnier. Sieben Tore geschossen, sieben verschiedene Torschützen, alles aus dem Spiel heraus erzielt. Also die gefallen uns ja schon grundsätzlich ganz gut.
Die gefallen, ja, das stimmt, die machen Spaß. Die haben halt einfach auch einen klaren Plan. Also die wissen, was ihre Stärken sind. Und da ist zumindest das Zentrum zu nennen, ne? Also allen voran mit Xhaka. Ja, aber auch mit Freuler haben wir letztens auch schon mal drüber gesprochen. Das macht total Bock, die zu gucken. Ich würde es denen gönnen, wenn sie gegen England weiterkommen, ja.
Xhaka spielt sein erstes Viertelfinale, war vor 3 Jahren ja gesperrt. Und ich freue mich auf die Duelle Xhaka gegen Bellingham. Dann werden Energien freigesetzt. Wahnsinn. Also England gegen die Schweiz um 18 Uhr live im ZDF. Und das zweite Viertelfinale von heute ist um 21 Uhr in Berlin. Niederlande gegen die Türkei. Sportlich, finde ich, sind die Holländer natürlich auch irgendwie schon so ein bisschen Favorit. Haben im Achtelfinale jetzt auch nicht den ganz großen Brocken gehabt, aber waren vor allem körperlich robust, haben viele Zweikämpfe gewonnen. Und das ist ja ganz gut gegen emotionale Türken, die sich in alles reinwerfen.
Ja, total. Also ich habe Holland da auf dem Zettel und die haben sich da irgendwie über Platz 3 in eine viel bessere Ausgangslage gemogelt, als Platz 1 gewesen wäre.
Der schlauste Move aller Zeiten.
Unglaublich, echt. Das ist auch echt, das kriegen auch nur Niederländer hin.
Bei der Türkei ist Çalhanoğlu wieder dabei. Aber das große Thema ist natürlich die Sperre von Demiral. Nach seinem Wolfsgrußjubel gegen Österreich ist er für 2 Spiele gesperrt worden, weil das eine rechtsextremistische Geste ist. Das Ganze hat eine sehr große politische Debatte ausgelöst. Der türkische Präsident Erdogan hat die Geste verteidigt. Er wird auch bei dem Spiel dabei sein. Braucht man eigentlich gar nicht bei so einem Turnier, dass jetzt noch so ein Fass aufgemacht wird.
Es ist eh schon sehr politisch, dieses Turnier. Mhm. Ne? Und ja.
Jakob Rüger wird als Reporter dabei sein und der erklärt auch mal, wie nebensächlich denn der Fußball sein wird bei Niederlande gegen die Türkei.
Ich befürchte, es wird mehr um Politik als um das Sportliche gehen beim Spiel, denn der türkische Verband hat klar gesagt, dass er unfair findet, dass man Demiral gesperrt hat, der Mann, der den Wolfsgruß gezeigt hat bei seinem Torjubel im Spiel gegen Österreich. Der Spieler Fadi Kalioglu hat heute auf der Pressekonferenz auch nochmal gesagt, für ihn war es keine politische Geste. Es wird sehr interessant sein zu sehen, wie die Fans morgen reagieren im Berliner Olympiastadion. Bis zu 50.000 türkische Anhänger werden hier erwartet. Es gibt den Aufruf, den Wolfsgruß dann auch hier entsprechend im Stadion zu zeigen. Der Präsident Erdogan wird ebenfalls hier sein. Und natürlich werden alle Augen auf die Mannschaft und auf die Anhänger der türkischen Mannschaft gerichtet sein, um zu sehen, was passiert bei einem möglichen Tor, was passiert bei einem möglichen Sieg der Türkei in diesem Viertelfinale. Und das wird alles überlagern bei einem Spiel, das eigentlich vom Namen her ein sehr interessantes wird zwischen der Türkei und den Niederlanden.
Ja, während bei den Holländern nach links und nach rechts heute nur ein Partysong ist, ist es an anderer Stelle eben eine politische Debatte. Es wird auf jeden Fall, wenn wir es mal versuchen auszublenden, trotzdem natürlich total stimmungsvoll, weil in Berlin, ich meine, da leben ja 200.000 Menschen mit türkischen Wurzeln, und die erleben ja jetzt auch nicht so häufig große Turniere. Die Türkei war zum Beispiel ja bei Weltmeisterschaften zuletzt, glaube ich, 2002 dabei. Oder ich glaube sowieso erst nur 2 Mal bei Weltmeisterschaften dabei. Das ist ja auch schön, wenn sie jetzt mal so einen Erfolg haben. Und ich glaube, das wird schon auch eine große Party abseits der politischen Debatte.
Ja, aber also kann man das jetzt überhaupt noch trennen? Das ist ja das Traurige eigentlich, ne? Also eigentlich, die beiden Fanlager sind ja die so am meisten Spaß gemacht haben, ne? Die Niederländer auf der einen Seite, viele türkische Fans in Deutschland auf der anderen Seite. Und das ist jetzt halt diese politische Dimension bekommt, nimmt mir ein bisschen so die Vorfreude auf das Spiel, sage ich dir ganz ehrlich.
Die Polizei spricht von einem Nonplusultra-Risikospiel. Und ihr könnt dabei sein bei uns im Audio-Stream in der Sportshow-App, da gibt es das Spiel live und in voller Länge zu hören, wie die andere Partie natürlich, aber auch.
Wie alle Partien.
Genau. Und damit sind wir schon am Ende der Episode angekommen. Der Hinweis, heute um 13 Uhr gibt es nochmal eine Pressekonferenz der deutschen Mannschaft. Das ist dann die Abschlusspressekonferenz. Da wird es dann vielleicht auch nochmal ein bisschen was geben, was einen vielleicht positiv stimmt, positiv in die Zukunft blicken lässt. Und ansonsten verfolgen wir einfach das Turnier weiter.
Und was uns positiv in die Zukunft blicken lässt, ist auf jeden Fall der Hinweis darauf, dass es das Update
auch in der Bundesliga gibt, nämlich das Bundesliga-Update. Also könnt ihr euch schon mal in den Kalender schreiben. Ab 22. August seht ihr Tobi, Anne und mich dann auch immer donnerstags im Ausblick auf den Spieltag und wir gucken sonntags auch immer zurück auf das, was am Bundesliga-Wochenende war. Also tragt es euch schon mal in den Kalender ein. Ihr müsst auch, wenn die EM dann irgendwann vorbei ist, nicht auf uns verzichten.
Die ganz Treuen von euch wissen, das gab es ja auch schon vorher.
Ja, das stimmt.
Und die, die neu dazugekommen sind, die wissen jetzt auch, wir machen einfach weiter, wenn dann die Bundesliga wieder den Betrieb aufnimmt. Also, morgen aber erstmal das nächste EM-Update.
Genau.
Machen wir trotz des Ausscheidens der deutschen Mannschaft jetzt einfach weiter.
Auf jeden Fall.
Bis zum bitteren Ende.
Seht und hört uns weiter jeden Morgen.
Dann bis morgen. Macht's gut. Tschüss.
Bis dann. Ciao.